Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Katja Mombauer. Sie sind Professorin für Mathematik und forschen in Heidelberg in einem Zentrum für wissenschaftliches Rechnen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie bringen Robotern das Laufen bei. Wie machen Sie das?
Das ist in der Tat ein großer Teil unserer Forschung, Robotern das Laufen beizubringen. Und wir haben das vor allen Dingen gemacht im Rahmen eines europäischen Projektes, das gerade zu Ende gegangen ist mit 8 Partnern aus insgesamt 6 Ländern, in denen auch viele Roboterplattformen beteiligt waren. Und es ging uns vor allen Dingen um humanoide Roboter, also um Roboter mit menschenähnlicher Gestalt. Und wir haben da angefangen, indem wir den Gang des Menschen betrachtet haben. Wir haben Experimente gemacht, wie Menschen laufen in verschiedensten Situationen, auf flachem Untergrund, auf schiefen Ebenen, auf Treppen, auf Balken. Haben versucht, davon Modelle zu machen, also mathematische Beschreibungen im Computer, und haben auf diese Art versucht, die wesentlichen Regeln, die dahinter stehen, zu verstehen und diese dann auf die Roboter zu übertragen.
Was ist dabei die schwierigste Herausforderung?
Die schwierigste Herausforderung ist, dass die Roboter noch nicht so weit sind wie Menschen. Sie sind noch längst nicht so stark. Gehen ist nicht unbedingt unsere herausforderndste Bewegungsart, die wir haben. Aber für herkömmliche Roboter ist es immer noch sehr viel. Die sind noch nicht in der Lage, die Kräfte zu erzeugen, die man dafür braucht. Die sind nicht in der Lage, die dynamischen Stabilisierungsmechanismen des Menschen nachzumachen. Und wichtig ist eben auch, dass man wirklich fundamental versteht, wie der Mensch das tut, um auch diese ganzen Prinzipien auf den Roboter übertragen zu können.
Deswegen ist der Fokus wahrscheinlich bei Ihnen wirklich auf den Bewegungsabläufen, um zu gucken, wie man den Robotern dann wirklich auch das Laufen beibringen kann. Wie gut läuft Ihr Roboter denn jetzt, den Sie erschaffen haben?
Also wir haben in dem Projekt keinen Roboter erschaffen, sondern wir haben Software entwickelt, mit deren Hilfe bestehende Roboter möglichst gut sich bewegen können. Da haben wir eigentlich auf allen Plattformen, die im Projekt waren, haben wir es geschafft, diese Fähigkeiten voranzutreiben, haben auch neue Bewegungsarten ermöglicht.
Heißt, neue Bewegungsarten?
Ja, dass eben Roboter Treppen laufen konnten, die das vorher nicht konnten, dass sie auf Balken balancieren konnten, dass sie Ebenen hochlaufen konnten. Und wir haben eben auch gleichzeitig geguckt, wie man diese Methoden anwenden kann, um Aussagen über den Roboter der neuen Generation zu treffen, was der für Fähigkeiten mitbringen müsste, um noch besser laufen zu können.
Jetzt nehme ich an, diese Roboter sollen letztendlich nicht nur laufen können, die sollen ja auch etwas noch leisten. Worauf zielen Sie da?
Genau, also humanoide Roboter setzt man in den Bereichen an, in denen er den Menschen menschliche Tätigkeiten ersetzen soll, beziehungsweise die Menschen zu Hilfe gehen soll in Situationen, die für den Menschen entweder zu gefährlich sind, zu weit weg oder vielleicht auch zu langweilig. Und dort sind also sehr viele Fähigkeiten notwendig, aber auch die Fähigkeit, laufen zu können in den verschiedensten Situationen, balancieren zu können und gleichzeitig Tätigkeiten ausführen zu können. Also mögliche Einsatzgebiete für solche humanoiden Roboter sind Katastrophenszenarien, wie zum Beispiel Fukushima. Das sind auch komplexe Fertigungssituationen, wie zum Beispiel im Innern von Flugzeugen oder beim Schiffsbau. Also Fertigungssituationen, die man nicht in Bandstraßen abbilden kann. Und andere Einsatzmöglichkeiten sind auch zum Beispiel im Weltraum.
Roboter, die wie Kleidungsstücke angezogen werden. Daran forscht Katja Mombauer an der Universität in Heidelberg. Und diese Roboter heißen Exoskelett-Roboter. Das steht dann wofür?
Also Exoskelette muss man sich so vorstellen, das sind auch Roboter, allerdings keine eigenständigen Roboter, sondern eben Roboter, die man anziehen kann, die man über Teile des Körpers drüber stülpt oder an ihnen festmacht. Es gibt zum Beispiel Exoskelette für die untere Extremität, also die von der Hüfte abwärts die Beine bedecken und dann eben von außen die Beine antreiben und Bewegungen auf die Beine aufzwingen. Es gibt auch Exoskelette, oder wir sind gerade an einem Projekt, in dem sowas entwickelt wird. Es gibt Exoskelette für den Rücken, die man also über die Wirbelsäule zieht und die die Wirbelsäule entlasten sollen. Wir wissen ja alle, dass Rückenschmerzen eine der großen Volkskrankheiten sind. Und mit solchen Exoskeletten, die Bewegungen unseres Rückens unterstützen und Lasten wegnehmen, kann man vielleicht diesen Rückenschmerzen entgegenwirken.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich ziehe mir dann was für ein Ding an und habe dann im besten Fall weniger Rückenschmerzen.
Genau, also wie dieses Ding konkret aussieht, wir sind gerade an der Entwicklung von Prototypen. Das besteht natürlich aus einer Reihe von Motoren und dann irgendwelchen Komponenten, die das Ganze am Menschen festmachen, die natürlich dann möglichst so gestaltet sein sollen, dass sie vom Menschen akzeptiert würden. Also im Idealfall sollten sie wie Kleidungsstücke sein. Aber trotzdem muss natürlich diese Kraftübertragung vom externen Motor des Exoskeletts auf den Menschen erfolgen, sodass Last weggenommen werden kann oder dass eben auch Bewegungen aufgebracht werden können.
Das klingt sehr hilfreich im medizinischen Bereich, aber gleichzeitig, wenn wir über Robotik sprechen, lauert da ja auch immer eine Gefahr. Welche Gefahr würde da jetzt lauern?
Naja, ich meine, bei Exoskeletten, sowas kann natürlich auch für andere Einsatzzwecke benutzt werden. Es gibt auch Entwicklungen von Exoskeletten für den militärischen Bereich. Da haben auch die ersten Exoskelettentwicklungen stattgefunden. Das ist natürlich einfacher. Da geht es darum, dass man gesunden Menschen dazu verhilft, dass sie noch mehr Kräfte entwickeln können, dass sie noch mehr tragen können, noch schneller laufen können. Tatsächlich profitiert hier jetzt aber der medizinische Bereich von diesen ersten Entwicklungen, weil es jetzt eben dann vielleicht irgendwann möglich sein wird, mithilfe von Exoskeletten Leuten wieder das Laufen beizubringen, die es gar nicht mehr können.
Ja, wir haben das im Sport ja auch schon im Sport erlebt, zum Beispiel, wenn es Prothesenläufer gab, die dann beispielsweise angetreten sind bei Nichtbehinderten und die dann einfach auch schneller gelaufen sind. Das wurde letztendlich dann, die haben es inzwischen sehr schwer, da überhaupt anzutreten. Das ist auch eine Gefahr, oder?
Das ist keine Gefahr, das ist tatsächlich auch ein Bereich, an dem wir arbeiten. Wir versuchen auch zu erforschen, ob Prothesen im Sport Behindertensportlern tatsächlich Vorteile bringen können, weil das ist natürlich längst noch nicht nachgewiesen. Weil auf der einen Seite gibt es eben gesunde Menschen, die tatsächlich Muskel haben, die Kraft erzeugen können. Auf der anderen Seite gibt es Sportler, die diese Prothesen haben, die aber rein passiv sind, die wie Federn wirken und die vielleicht Vorteile bieten, weil sie leichter sind, die aber auf der anderen Seite auch keinen aktiven Antrieb haben. Insofern muss das sehr vorsichtig abgewogen werden.
Aber Entscheidungen gab es ja schon. Es gab ja schon Verbote, wo Prothesenläufer dann eben nicht zugelassen wurden, weil vielleicht die Prothese mehr leisten kann als ein normaler Körper.
Es gab Verbote, es gab aber auch Zulassungen. Also und es ist so, dass das jetzt zurzeit eben nachgewiesen werden muss. Das ist, die Situation ist im Moment etwas unfair. Zurzeit liegt die Beweislast bei den Sportlern, dass sie keinen Vorteil haben. Eigentlich wäre es besser, wenn die Beweislast bei den Verbänden läge, die erstmal diesen Vorteil nachweisen müssten.
Heidelberg Center for Motion Research, so heißt es korrekt. Das ist der Arbeitsplatz für Katja Mombauer. Das ist ein ganz neues Zentrum, was jetzt eingerichtet wurde. Was war so das erste Erfolgserlebnis, was Sie hier hatten?
Genau, also noch haben wir keine Erfolgserlebnisse, weil wir gerade im Moment eigentlich anfangen. Und zwar die Motivation für dieses Zentrum, was wir gerade aus Mitteln der Karl-Zeitz-Stiftung neu aufbauen konnten, war, dass wir uns sehr für Bewegungen des Menschen interessieren, für unsere Arbeiten an Robotern oder an Exoskeletten oder auch um generell Bewegungen im Sport zu verstehen. Und wir haben eben im Laufe der Zeit erfahren, dass es an der Universität noch sehr viele andere Gruppen gibt, die sich auch für menschliche Bewegungen interessieren. Also wie gibt es auch Physiker und Mediziner und Psychologen und Neurowissenschaftler und also sogar auch Philosophen und Theologen, die sich für die verkörperte Bewegung interessieren, eben aus ganz verschiedenen Perspektiven und aus verschiedenen Motiven. Und wir haben deshalb beschlossen, gemeinsam so ein Zentrum aufzubauen und eben deshalb diesen Antrag gestellt. Und ein Teil dieses Zentrums wird es auch sein, ein Labor für Bewegungsmessungen einzurichten.
Wie sieht das dann konkret aus? Können Sie uns mal mitnehmen in dieses Labor, wenn es denn dann fertig ist?
Das Labor, was wir hoffentlich in den nächsten Monaten einweihen können, wird zum einen Kameras haben. Die sind bestimmte Infrarotkameras, die Bewegungen des Menschen vermessen. Und zwar macht man das, indem man an den verschiedensten Stellen des Körpers so kleine reflektierende Kügelchen aufklebt und dann eben diese Kameras diese Positionen der Kügelchen im sehr kleinen Zeitgitter messen können. Und auf die Art kann man dann rekonstruieren, wie sich der gesamte Mensch bewegt hat. Wir können außerdem Bewegungen auch noch über inertiale Messsysteme messen. Das sind wie so kleine Boxen, die man auch an verschiedene Stellen des Körpers macht. Wir werden außerdem Bodenreaktionsplatten haben, mit denen man misst, welche Kräfte zwischen Boden und Mensch wirken. Und wir haben außerdem ein EMG-System, mit dem man eben die Muskelaktivität messen kann.
Heißt, sie vermessen sich dann gegenseitig oder holen sie sich Probanden ins Labor?
Normalerweise holt man sich Probanden. Das kommt jetzt natürlich ganz darauf an, was das für eine Studie ist. Wenn man eine Studie im Sport machen will, dann holt man sich entsprechende Sportler. Wenn man an irgendwelchen Patienten messen möchte, dann würde man entsprechende Patienten holen. Oder wir interessieren uns auch für die Entwicklung der Bewegung im Alter, vom kleinen Kind bis dann zum Senioren. Und da würde man eben immer die entsprechenden Messgruppen ins Labor holen. Was uns eben auch wichtig ist in diesem interdisziplinären Kontext des Zusammenarbeitens von verschiedenen Fakultäten, ist auch, dass wir die verschiedenen Methoden zusammenbringen. Also wir haben einmal diese experimentellen Methoden, die wir jetzt mit dem Labor durchführen können. Wir haben aber auch die mathematisch-informatischen Methoden, wie wir sie machen, der Computermodelle des menschlichen Ganges. Und wir haben eben mehr diese beschreibenden Methoden der Geisteswissenschaften.
Ja, für Sie als Mathematikerin ist doch wahrscheinlich dann spannend, die menschliche Bewegung in eine mathematische Formel aufzuteilen, oder?
Genau, da geht es darum, man kann eben die Bewegung des Menschen beschreiben. Der Mensch ist ein mechanisches System, der bewegt sich nach ganz vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten, die Newton vor vielen hundert Jahren entdeckt hat. Und das kann man sehr gut beschreiben und dann auch im Computer abbilden. Und dann kann man auch diese Modelle benutzen, um vorauszusagen, wie sich der Mensch in bestimmten Situationen verhalten wird. Was man ja zum Beispiel machen muss, wenn man neue Exoskelette baut oder neue andere Hilfsmittel für den Menschen. Dann möchte man gerne wissen, wie er sich in bisher unbekannten Situationen verhält.
Und dass eben so unterschiedliche Fakultäten sind, die da zusammenkommen. Jetzt erwähnten Sie auch, die Philosophie ist auch mit dabei. Welche Rolle spielt die beispielsweise?
Die Philosophen zum Beispiel interessieren sich auch sehr dafür, wie verkörperte Bewegung stattfindet, auch wie zum Beispiel das Fehlen von Körperteilen sich auf die Selbstwahrnehmung auswirkt und solche Sachen.
Was glauben Sie, wann werden Sie dann erste Ergebnisse haben?
Ja, ich denke, wir werden jetzt sehr schnell loslegen und dann von den ersten Projekten, also es wird da die verschiedensten Teilprojekte geben, die eben auch die verschiedensten Gruppen miteinander in Kontakt bringt und Einzelkooperationen fördert. Und ich denke, wir haben sicher im Laufe des ersten Jahres die ersten Ergebnisse.
Sie sagen, beim Reaktorunfall 2011 in Fukushima, da hätte auch ein Roboter gut helfen können, wenn er denn schon so weit entwickelt gewesen wäre. Inwiefern?
Ja, das war das, was sich alle gewünscht haben. Also das war damals tatsächlich ein Schock für die Robotikwelt, weil Japan ist eines der fortschrittlichsten Robotikländer der Welt. Und man hat eben bei dem Fukushima-Unfall gemerkt, dass es tatsächlich keinen Roboter gab, der da reingehen konnte und helfen. Man konnte ja im Nachhinein rekonstruieren, dass viel der Katastrophe hätte verhindert werden können, wenn ein Mensch oder ein Roboter reingegangen wäre und einfach Ventile geöffnet hätte, um die Räumlichkeiten da zu lüften, dann wäre es zu vielen Explosionen nicht gekommen. Und tatsächlich mussten die Menschen, die reingingen, aber umkehren wegen der zu hohen Strahlenbelastung. Und ein Roboter, der das machen konnte, den gab es einfach noch nicht. Und eine wichtige Sache, die eben Roboter noch nicht können, um da reinzugehen, ist wirklich in so einer anspruchsvollen Umgebung laufen. Da muss man sich vorstellen, da gab es Geröll, da gab es Wasser, da gab es Hindernisse, die man überwinden musste. Und das konnte eben noch kein Roboter.
Lassen sich Roboter denn wirklich auf solche Ausnahmesituationen dann auch programmieren?
Tatsächlich wurde seitdem viel Forschungsaufwand genau in diese Richtung betrieben. Die DARPA in den USA hat ja die DARPA Robotics Challenge ausgeschrieben, wo es genau darum ging, so ein Fukushima-Szenario zu lösen und genau diese Tätigkeiten von Robotern einigermaßen autonom ausführen zu lassen, wie Ventile öffnen, mit so einem kleinen Gefährt irgendwo hinfahren, Leitern hochsteigen und Türen öffnen und solche Sachen, die man da hätte machen müssen. Da ist viel Geld und viel Aufwand reingeflossen und auch viel Fortschritt erzielt worden. Und in dem Projekt Corolbot, was ich am Anfang erwähnt habe, haben wir eben auch versucht, in diese Richtung zu gehen und Robotern bessere Bewegungen beizubringen, insbesondere besseres Laufen, wobei wir da eben den wissenschaftlicheren Ansatz gewählt haben und nicht jetzt ein konkretes Szenario gelöst haben, wie bei der DARPA-Challenge, sondern versucht haben, fundamental den Menschen zu verstehen und das dann eben auf den Roboter zu übertragen.
Aber wenn Sie gerade sagten auch, dann hätte man einen Roboter, der dann eben läuft, der Treppen steigt, der Ventile dann eben auch öffnen oder schließen kann. Und dann gibt es doch wieder so eine dumme Situation, die man nicht vorhersehen kann. Und da wäre es dann eben nicht möglich, diesen Roboter so einzusetzen. Das ist doch eigentlich immer so das Katastrophenszenario. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Genau, also man versucht natürlich, die Roboter möglichst autonom zu gestalten und so, dass sie auch neue, unvorhergesehene Sachen bewältigen können. Aber man lernt eben mit jeder Situation dazu und bringt den Robotern immer wieder was Neues dabei. Ich denke, da hangelt man sich so langsam weiter.
Und das Co-Robot-Programm erwähnten Sie eben auch schon. Das geht auch auf wen oder was zurück?
Der Name, wenn Sie auf den Namen anspielen, der geht zurück auf Korolbos von Alice. Das war der erste Olympiasieger der ersten historischen Olympischen Spiele, beziehungsweise der erste, dessen Name tatsächlich überliefert ist. Und der hat damals den Laufwettbewerb gewonnen. Das war der einzige Wettbewerb, den es gab. Und deswegen haben wir eben Korolbot als guten Namen für ein Projekt über Laufroboter ausgewählt.
Sie haben in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert. War Astronautin da nie eine Option?
Nee, Astronautin war keine Option. Tatsächlich sind die Astronauten auch eher Grundlagenforscher, also Physiker und sowas. Was für mich eine Option war, wie, glaube ich, damals für viele meiner Kommilitonen, war Pilot zu werden. Und so sind viele zu dem Studium gekommen, dass sie auf der einen Seite technisch interessiert waren und zum anderen eben mal überlegt hatten, Pilot zu werden. Und so studiert man dann Luft- und Raumfahrttechnik und nicht irgendeine andere Ingenieurwissenschaft oder Naturwissenschaft.
Wie lange haben Sie den Plan aufrechterhalten, Pilotin zu werden? Und wann kam vielleicht die Begeisterung dann mehr für die Robotik?
Ja, also den Pilotengedanken hatte ich bereits vor dem Studium beendet und habe dann eben ja stattdessen studiert. Und nach dem Studium war ich dann erstmal eine Zeit lang bei IBM. Und bin dann nach 2 Jahren doch wieder an die Universität gegangen, um zu promovieren. Und da fing es dann mit der Robotik an.
Und Sie haben in Mathematik promoviert. Was hat Sie da fasziniert?
Also es war angewandte Mathematik und auch mit den Aspekten Mechanik, Robotik dabei und auch Informatik. Das ist eine interdisziplinäre Promotion, wie man sie in Heidelberg machen kann. Und was mich da eben vor allen Dingen fasziniert hat, war das Thema mathematische Methoden zu verwenden, gerade Optimierungsmethoden, um eben Roboter zu verbessern. Das war damals so mein Thema. Und es ging auch schon konkret um Bewegungen und es ging um Stabilität von Bewegungen und das hat mich sehr fasziniert.
Und dann waren Sie auch bei einem Forschungsprojekt in Toulouse und haben da an einem der besten humanoiden Robotern auch gearbeitet und haben dem, glaube ich, das Jojo-Spielen beigebracht. Wieso ausgerechnet Jojo?
Ja, das war auch also Jojo-Spielen ist tatsächlich ja nicht die wichtigste Sache, die ein Roboter lernen muss. Es ist aber auch wieder ein interessantes Beispiel dafür, dass wir Menschen unheimlich viele Sachen machen können, ohne sie tatsächlich zu verstehen. Jeder von uns kann relativ schnell ein Jojo bedienen, kann aber auch nicht direkt genau sagen, wie er das macht. Und das ist eben ein interessantes Objekt, was seine eigene Dynamik hat. Und man muss das genau richtig antreiben, damit es eben die beabsichtigten Bewegungen durchführt. Und das war für uns ein Beispiel, an dem wir gucken konnten, wie man wieder mathematische Modellierung und Optimierung benutzen kann, um eben die Dynamik dieses Objekts, dieses Jojos zu beschreiben und dann dem Roboter beizubringen, es richtig zu manipulieren.
Was für Rückschläge haben Sie da vielleicht auch erlebt?
Naja, also was einen vielleicht auf den ersten Blick etwas überrascht, ist, dass tatsächlich die Jojo-Bewegungen, die Menschen ausführen, von den Robotern nicht nachgemacht werden können, weil sie zu schnell sind, weil auch die die Einschläge des Jojos in der Hand zu hart sind. Das heißt, wir konnten nicht eins zu eins die Jojo-Spielbewegung des Menschen auf den Roboter bringen, sondern wir mussten lernen, wie sich das Objekt verhält und dann neue Bewegungen für den Roboter erzeugen.
Und nach diesem Projekt sind Sie dann nach Heidelberg gewechselt. Was war das für ein Ruf?
Okay, das war nicht mein einziges, das war eines meiner Projekte in Toulouse. Da ging es auch sehr, sehr viel um menschliches Bewegungsverstehen, insbesondere wie der Mensch sich im Raum bewegt. Ich habe dann 2010 den Ruf nach Heidelberg bekommen, auf eine Professur, wo ich eben machen konnte, was ich seitdem mache. Ich habe da meine Arbeitsgruppe aufgebaut, nennt sich Optimierung in Robotik und Biomechanik. Und wir beschäftigen uns damit, wie man Modellierung und Optimierung einsetzen kann, um auf der einen Seite menschliche Bewegungen besser zu verstehen, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, und eben auf der anderen Seite Roboter und andere technische Systeme zu verbessern.
Wie sieht der Rollator der Zukunft aus? Auch eine Frage, mit der sich Professor Katja Mombauer beschäftigt. Sie forschen am Zentrum für wissenschaftliches Rechnen in Heidelberg. Ja, wie könnte so ein Roboter aussehen, der als Rollator dann unterwegs ist?
Ja, wir waren an einem Projekt beteiligt, das hieß MoBoard, auch ein europäisches Projekt mit vielen Partnern. Und da ging es eben darum, solche Roboter-Rollatoren zu entwickeln. ich denke, es kennt jeder diese starren Geräte, die zurzeit im Einsatz sind. So ein Roboter-Rollator kann eben im Gegensatz zu diesen herkömmlichen Geräten seine Segmente bewegen, kann also auch Bewegungen des Menschen deutlich besser unterstützen. Und er ist außerdem mit einer ganzen Reihe von Sensorik ausgestattet, um seine Umgebung wahrzunehmen, um auch mit dem Menschen zu kommunizieren und auch um Navigationshilfe zu leisten.
Sie sagten gerade, der erste Punkt, die Bewegung unterstützen. Also im Augenblick nutzt man ihn einfach so als Gehhilfe. Gibt es noch mehr Varianten, die vorstellbar sind?
Ja, ein ganz wichtiges Problem ist ja das Aufstehen aus dem Sitzen. Das ist eigentlich viel anstrengender, als einfach zu gehen. Viele Leute, die noch gehen können, haben Probleme aufzustehen. Und gerade solche Bewegungen könnte so ein Rollator sehr gut unterstützen, indem der Mensch sich einfach festhält an den Griffen und diese Griffe ihn dann aber nach oben bewegen. Und das in einer möglichst optimalen Form.
Dann haben Sie die Kommunikation angesprochen. Wie sehe die aus?
Naja, da wurden Kommunikationsmöglichkeiten implementiert, dass der Mensch den Roboter oder den Rollator rufen kann, dass er sagen kann, geh wieder in die Ecke und räum dich auf sozusagen. Und es könnte natürlich auch eine Kommunikationsfähigkeit jetzt nicht mit dem Menschen selber sein, sondern vielleicht auch mit Verwandten, mit dem Arzt oder solche Sachen. Und das Ganze zielt eben darauf hinaus, die Mobilität bis ins hohe Alter zu bewahren und auch die Möglichkeit, eigenständig zu Hause leben zu können.
Wie weit sind Sie da in der Forschung? Das sind jetzt alles Ideen oder ist da schon etwas entwickelt?
Also das sind Ideen, da wurden Konzepte, da wurden Methoden entwickelt, aber im Rahmen dieses MoBot-Projektes wurden auch zwei Prototypen entwickelt. Der eine ist eben dieser Rollator-Typ, der andere bietet noch etwas mehr Assistenz, weil der Mensch sich nicht an ihm festhalten muss, sondern er hält den Menschen fest, kann also noch Menschen, die etwas weniger mobil sind, bei ihren Bewegungen unterstützen. Das sind natürlich jetzt sehr, sehr große, klobige Prototypen, wie das immer so der Fall ist. Und da ist es jetzt noch natürlich ein sehr weiter Weg, bis man daraus wirklich ein Produkt machen kann.
Haben Sie da auch schon mit Testpersonen, mit realen Testpersonen gearbeitet? Wie reagieren die?
Es wurden auch Tests durchgeführt, zumindest für den einen Prototypen. Ein anderer Projektpartner war das Krankenhaus Bethanien in Heidelberg, die ja direkt mit älteren Menschen zusammenarbeiten, eben als Patienten. Und dort wurden Tests durchgeführt. Bewegungstests, aber auch Navigationstests. Und bisher war die Reaktion positiv.
Denn es könnte einem ja auch Angst machen, wenn ein Rollator, weil Sie gerade sagten, ja, der hält dann den Patienten fest. Das ist ja auch was, wo man sagt, weiß ich gar nicht, ob ich so weit gehen will. Wo setzen Sie da persönlich auch eine Grenze?
Ja, aber es ist natürlich bei einer gewissen Mobilitätseinschränkung ist es natürlich die einzige Möglichkeit. Wenn man selber nicht mehr genug Kraft in den Armen hat, dann ist es gut, wenn ein Roboter einen festhält. Trotzdem muss natürlich auch noch über geeignete Schnittstellen nachgedacht werden, wie dieser Roboter dann gesteuert wird oder wie der Patient dem Roboter mitteilt, was er gerne tun würde.
Jetzt haben wir auch ganz viel über den Nutzen schon gesprochen, aber Ihnen begegnen wahrscheinlich auch die Gefahren. Wo müssen Sie ganz besonders aufpassen? Missbrauch ist ja ein großes Thema.
Ja, das ist natürlich generell bei jeder wissenschaftlichen Entwicklung ein Thema, dass Sachen, die mit guter Intention entwickelt wurden, auch für böse Zwecke missbraucht werden können. Aber ich denke, das sollte uns nicht davon abhalten, Sachen zu entwickeln, weil man den Fortschritt sowieso nicht aufhalten kann. Und weil sie ja, wie wir auch schon gesehen haben, für sehr wichtige und nützliche Zwecke eingesetzt werden können. Man muss eben achtsam sein und bedenken, was damit möglich wäre und selber alles Mögliche tun. Aber ich denke, ganz ausschließen kann man das nie.
Machen Sie sich denn klar, welcher Extremfall drohen könnte in Ihrer Entwicklung?
Naja, ich meine jetzt ganz, ganz konkret in den Projekten, die wir so machen, also die humanoiden Roboter, wie ich vorhin geschildert habe, wir sind dann, ich denke, das Bild in der Gesellschaft ist auch ein bisschen verdreht. Man hatte mal die Bilder von Robotern aus Filmen, die übermenschliche Kräfte haben. Wir sind da noch sehr weit von weg. Also zurzeit können die Roboter noch keine Gefahren für uns darstellen.
Aber wir sprechen über selbstständiges Fahren im Alltag und solche Dinge, die ja auch in irgendeiner Form zu entscheiden sind und die auch eine Bedrohung haben.
Die haben eine Bedrohung, die haben aber natürlich auch Potenzial. Also wenn wir jetzt das selbstständige Fahren zum Beispiel ist eine Weiterentwicklung von diesen ganzen Sicherheitsentwicklungen, die wir im Auto bisher hatten. Wir haben alle möglichen Warnsysteme, auch alle möglichen automatischen Bremssysteme, automatischen Abstandshaltesysteme. Das autonome Fahren ist eine Weiterentwicklung davon, wo das dann eben ganz selbstständig stattfinden soll. Und natürlich muss man sich da sehr viele Gedanken über die rechtlichen und auch die ethischen Konsequenzen davon machen. Aber das wird zurzeit gemacht. Das ist ein großes Thema in der Robotik.
Wie gehen Sie da? Haben Sie da konkrete Gesetze für sich, Robotik-Ethik-Regeln? Wie sieht das bei Ihnen konkret aus?
Also ich meine, das muss man natürlich, gut, es gibt sehr generelle Regeln. Natürlich möchte keiner, dass irgendein Roboter irgendeinen Menschen umbringt, aber man muss sich dann natürlich im ganz konkreten Fall überlegen, was bedeutet das jetzt an Handlungsalternativen, die ich meinem Roboter programmieren muss. Also was bedeutet das, also wir machen jetzt kein autonomes Fahren, aber in diesem Fall, was bedeutet das für Regeln, wenn ich die und die Situation sehe, wie weiche ich dann aus? Bremse ich dann oder fahre ich links oder fahre ich rechts? Und dazu muss man eben erstmal diese Sachen formulieren. Das sind dann auch oft sehr oft Sachen, die Menschen intuitiv machen, die eben nirgendwo tatsächlich dargestellt sind.
Ja, beispielsweise gerade beim selbstständigen Fahren gab es ja dieses Beispiel zu sagen, wird dann letztendlich das Rentner-Ehepaar umgefahren oder die Mutter mit Kind?
Gut, ich denke, das sind ethische Fragestellungen, die bisher noch keiner beantwortet hat. Und das kann natürlich nicht einem Ingenieur überlassen worden, so eine Fragestellung zu beantworten. Ich denke, da muss man beides vermeiden.
Aber die Programmierung muss letztendlich her.
Die muss natürlich her, aber man kann nicht den Programmierern die Verantwortung übertragen für eine ethische Fragestellung, die eben ein altes psychologisches Dilemma ist. Also das sind eben Sachen, die sind noch ungelöst und die bleiben auch in dem Fall ungelöst. Und
ist es letztendlich dann eine Frage, die Sie weitergeben an die philosophische Fakultät? Oder sagen Sie, wir sind da letztendlich auch mit im Bund?
Also wir diskutieren viel mit Philosophen. Wir machen auch bei uns Seminare für unsere Studenten, wo es eben gerade um diese ethischen Fragestellungen in der Robotik geht, die Implikationen für die Gesellschaft eben von Robotern in der Pflege, Roboter im Kriegseinsatz, auch autonomes Fahren ist immer dabei, dass man eben so ein bisschen zusammenbringt, was sind die ethischen Probleme oder Fragestellungen, was sind die rechtlichen Grundlagen, das muss man ja auch immer berücksichtigen und was sind tatsächlich die technischen Möglichkeiten, das muss man eben auch immer sagen. Also es gibt dann vielleicht viele Sachen, die würde man sich wünschen, aus ethischer oder rechtlicher Perspektive, die sind dann nicht umsetzbar. Und es liegt eben auch an diesen kleinen Entscheidungen.
Sie forschen an den Bewegungen von Robotern, haben ganz unterschiedliche Forschungsprojekte, aber eins eint sie alle. Was genau?
Genau, also wir haben unseren speziellen Ansatz für die Forschung. Wir kommen ja aus dem Gebiet der Computersimulationen und wir stellen immer Modelle auf. Das sind mathematische Beschreibungen im Computer von den Menschen und den Robotern, die wir erforschen. Die beschreiben die physikalischen Eigenschaften, also im Wesentlichen die Mechanik, manchmal auch die Erzeugung von Kräften durch Muskeln. Und dann haben wir die Annahme, dass menschliche Bewegungen in der Regel optimal sind. Durch die Evolution, aber auch durch den Lernprozess im Leben eines jeden einzelnen Menschen, manchmal auch durch Training. Und einer unserer Ansätze ist eben, diese Optimalitätsprinzipien herauszufinden. Die sind unterschiedlich für jede Bewegung. Man kann sich vorstellen, dass wir was anderes optimieren, wenn wir sprinten oder wenn wir Marathon laufen oder wenn wir hochspringen. Und aber auch bei alltäglichen Bewegungen haben wir Optimierungskriterien, die wir intuitiv oder unbewusst optimieren.
Wobei jeder ja auch da wieder ganz individuell ist. Also ein Kranker bewegt sich anders als jemand, der natürlich kerngesund ist.
Genau, auch das versuchen wir durch Optimierung zu erfassen. Wir denken zum Beispiel, dass Schmerzvermeidung in Gelenken zum Beispiel dadurch beschrieben werden kann, dass wir versuchen, die Last in diesen Gelenken zu vermeiden oder zu reduzieren, so weit wie möglich. Oder manchmal auch Gelenke so weit wie möglich unbeweglich zu machen, weil sie uns wehtun. Oder natürlich sind auch die Bewegungsfähigkeiten, die maximalen Kräfte, die entwickelt werden können, sind unterschiedlich zwischen Patienten und zwischen Gesunden oder auch zwischen normalen Menschen und Leistungssportlern. Und das versuchen wir aber auch in unseren Modellen abzubilden. Und die geben uns dann wiederum eine Möglichkeit, vorauszusagen, wie sich die Menschen in bestimmten Situationen verhalten werden. Also auch in welchen, in denen wir sie noch nicht beobachtet haben. Und das ist dann wiederum wichtig, um solche Assistenzroboter entwickeln zu können.
Letztendlich entwickeln Sie da eine Sprache zwischen Mensch und Roboter, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also tatsächlich erstmal eine Beschreibung des Menschen. Und die gleiche Sache können wir natürlich auch für Roboter machen. Wir können auch dann unsere humanoiden Roboter in ihren Bewegungen optimieren auf bestimmte Kriterien hin und können sie damit besser machen. Und das ist so unser Prinzip, was wir versuchen, vom Menschen auf die Technik zu übertragen.
Wo sehen Sie denn jetzt die Robotik beispielsweise in 5 Jahren? Was hat sich da dann alles schon getan?
Ja, also ich hoffe, dass sich sehr viel tun wird im Bereich dieser Medizinrobotik, dieser technischen Assistenzsysteme, dass wir tatsächlich Exoskelette haben werden, die sehr effizient darin sind, Krankheiten zu vermeiden oder auch Menschen zu erlauben, zu arbeiten, obwohl sie doch nicht ganz wiederhergestellt sind. Wir hoffen auch, dass es bis dahin Exoskelette geben wird, die es erlauben, die es Querschnittsgelähmten erlauben, wieder zu laufen. Und ich denke, in der humanoiden Robotik wäre es auch gut weiterzuentwickeln, so dass wir tatsächlich Roboter haben, die uns in Situationen, in die wir nicht uns begeben wollen, unterstützen oder eben ersetzen können.
Exoskelette ist auch ein großer Teil Ihrer Forschung. Das sind letztendlich immer auch Roboterteile, die man zum Teil dann am Körper auch tragen kann, wie ein Kleidungsstück.
Genau, das sind eben diese Roboter zum Anziehen und die ja dann auch die Bewegungen des Menschen, der sie anhat, optimal unterstützen sollen. Und auch das versuchen wir mit diesem Optimierungsansatz zu lösen.
Spannendes Forschungsfeld. Vielen Dank, dass Sie heute Vormittag erzählt haben, okay. Katja Mombauer. In Es werden's Leute.
Eins gehört.
Es ist